Das waren jetzt 233 Butler, jedenfalls musikalische Butler und Rent a Butler, das gibt es auch inzwischen. Das könnte man also als einen relativ neuen Trend sehen, dass das, was normalerweise nur für die besonders Reichen eine Möglichkeit war, man sich vielleicht mal übers Wochenende leisten kann, sich einen Butler zu mieten. Mieten statt kaufen, teilen statt alleine haben oder wie der Fachbegriff für diese Entwicklung, der sich immer mehr Leute verschreiben, heißt kollaborative Ökonomie. Ich begrüße jetzt in der SWR2-Matinee Ludger Heitzbring, Professor für praktische Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kollaborative Ökonomie, wie das beim Carsharing, beim Autoteilen geht, das haben wir gerade gehört. Woher kommt's? Wie hat's angefangen?
Diese Entwicklung gibt es eigentlich schon relativ lange. Im Englischen heißt es dann Collaborative Consumption und etwa im Konsumbereich jedenfalls. Und die Idee, die dahinter steht, ist die, dass man durch das Teilen von wirtschaftlichen Prozessen wechselseitige Vorteile hat. Für den Nutzer von Dingen, für den Käufer von Dingen, aber auch für den Produzenten, das heißt für die Unternehmen.
Nun, wenn man erstmal darüber nachdenkt, könnte man ja sagen, also ökonomisch betrachtet, ist das ja ein Prinzip, was nicht auf Profitmaximierung aus ist. Trotzdem ist es ökonomisch sinnvoll?
Ja, das kann sinnvoll werden. Das hängt sehr stark von den Umständen ab und von den Bedingungen. Also wenn man sich zum Beispiel die klassischen Fälle anschaut, wie Carsharing oder was jetzt ja auch zunimmt, dass Leute ihre Wohnung teilen und Dinge zur Verfügung stellen wie Kleidung, dann kann sich das in dem Moment rechnen, indem man das über bestimmte Nutzungsgebühren, etwa im Internet, sich zusätzlich bezahlen lässt oder indem man selber Kosten spart
gut,
für die Dinge, die man nicht einkauft, sondern nur noch nutzt.
Das ist jetzt mein Vorteil. Ich muss nicht das teure Kleid kaufen, sondern kann es im Zweifel teilen, indem ich es dann Secondhand habe. Aber wie ist es jetzt für die Firmen, also wenn man die ökonomische Seite betrachtet?
Das ist auch abhängig von den Geschäftsmodellen. Also das Carsharing-Modell funktioniert ja in der Form, dass Firmen damit über Gebühren und über die Werbung, die auch mit solchen Produkten einhergeht, Gewinne machen, dass sie die Fahrzeuge verkaufen an entsprechende Organisationen, die entsprechend dann auch wieder betreiben. Und es kann sich dann rechnen, wenn über die Organisation solcher Teilungsvorgänge, also über Internetplattformen, über die entsprechenden Social-Media-Einrichtungen, über die Werbeeinnahmen, die dadurch entstehen, ökonomische Profite erwirtschaftet werden. Das ist allerdings kein Selbstgänger und die Wirtschaft, also die Wirtschaft auf Basis kollaborativer Prozesse befindet sich im Moment ja auch erst im Entstehen. Das ist ja so gesehen noch eine experimentelle Wirtschaftsform. Es ist ja auch nicht ganz zufällig, dass die letzte Cebit den Slogan Share Economy hatte. Daran kann man ja erkennen, dass es ein Phänomen ist, was noch relativ neu ist, auch wenn es es an sich schon etwas länger gibt.
Was war das Erste?
Ich weiß gar nicht, ob man so eine Geburtsstunde benennen kann, aber es gibt ja in der Entwicklung, zum Beispiel auch wieder in der Automobilindustrie, die sogenannte Plattformstrategie. Es gab schon vor 20 Jahren sogenannte Euromotoren, die von verschiedenen Autoherstellern in Europa gleichzeitig entwickelt worden sind, dann mit unterschiedlichen Plastikabdeckungen in die Autos eingebaut wurden. Aber im Grunde steckte die gleiche Maschine darunter. Und heute ist ein Geländewagen von Porsche nichts anderes als ein etwas aufgemotzter Geländewagen von VW. Also die Teile werden ausgetauscht und damit natürlich Kostenvorteile erwirtschaftet. Das ist ja eine Form der Zusammenarbeit, die jetzt innerhalb einer bestimmten Wirtschaftsindustrie stattfindet. Dann bei den Konsumenten gab es mal vor Jahren schon den schönen Begriff des Prosumers, also des Produzenten und Konsumenten zugleich. Das wurde allerdings auch etwas kritisch gesehen. Damit gehen so Phänomene einher, dass wir als Kunden immer stärker in die Arbeitsprozesse mit eingebunden werden, also am Bankautomaten zum Beispiel unser Geld abheben und nicht mehr vom Schalterbeamten das ausgezahlt bekommen über irgendwelche Formulare in den alten Banken. Also der Konsument hat sich daran gewöhnt, dass er stärker an solchen Vorgängen mitarbeiten muss und aktiv werden muss. Also die Entwicklung ist seit 10, 15 Jahren in Gang. Aber was neu ist, ist im Moment, dass Teilungsprozesse und gemeinsame Nutzungsprozesse vor allen Dingen dann über großorganisierte Plattformen und technische Instrumente wie Apps auf Smartphones abgewickelt werden. Das heißt, was ganz wichtig ist, das hat ja auch die Cebit gezeigt, sind die elektronischen technischen Infrastrukturen, die man braucht, um die Share Economy nach vorne zu treiben.
Grenzen und Wachstumsraten dieser kollaborativen Ökonomie?
Ich glaube, die Wachstumsraten werden in der nächsten Zeit stark zunehmen. Also klassische Beispiele für die Form der kollaborativen Ökonomie im Sinn gemeinsamen Konsums sind zum Beispiel Bohrmaschinen oder Werkzeuge. Immer mehr Menschen wird ja klar, warum soll ich in meiner Wohnung eine Ansammlung von Geräten haben, die ich nie benutzen werde, wie etwa eine Bohrmaschine oder im Gartenbereich, fragt sich heute ja auch, braucht man überhaupt noch einen eigenen Rasenmäher? Kann ich mir den Rasenmäher nicht mit dem Nachbarn teilen? Und das ändert sich im Moment stark, weil die Menschen immer mehr davon wegkommen, Eigentum haben zu wollen. Und es wird immer wichtiger, den Zugang zu bestimmten Gütern zu besitzen. Das reicht aus. Das reicht aus, wenn man weiß, ich kann etwas benutzen, wenn ich es brauche, aber ich muss es nicht mehr unbedingt besitzen. Und das ist ein Mentalitätswandel in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr so stark an den Dingen hängen wie früher. Also der Eigentumsbegriff hat sich geändert. Es reicht, wenn wir Sachen nutzen und über sie verfügen können. Und das ist eine Entwicklung, die sicherlich auch unsere Ökonomie vorantreibt, worauf sich natürlich dann die entsprechenden Industrien und Produzenten einstellen müssen. Ob das jetzt mit einem Grenznutzen einhergeht, ob damit Grenzen dieses Wachstumsprozesses in diesem Bereich selber irgendwann mal erreicht werden, das vermag ich jetzt nicht vorauszusehen. Man kann aber einen anderen Begriff der Grenzen des Wachstums natürlich an dieser Stelle ins Spiel bringen, dass solche gemeinsamen Nutzungsprozesse ja auch ökologischer sind. Auch darüber gibt es noch einen gewissen Streit, aber man kann ja zumindest sich klar machen, wenn man nicht 100 Bohrmaschinen herstellt, sondern nur noch 10, die dann von 50 Leuten genutzt werden, ist das mit einer entsprechenden Einsparung von Ressourcen verbunden. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Güter. Wir können mit weniger Güter mehr Effekte erzielen. Das heißt, die kollaborative Ökonomie kann auch eine ökologische, eine nachhaltige Wirtschaft werden auf Dauer.
Ludger Heidbrink, Professor für praktische Philosophie an der Kieler Universität. Sie haben gesagt, es gibt so einen Mentalitätswechsel, also dass die Leute einen anderen Eigentumsbegriff haben. Ist das für die gesamte Gesellschaft schon so? Oder können Sie da sagen, das sind die bestimmten Gruppen, die ich da im Auge habe und die werden dann meinungsbildend sein für die Gesellschaft?
Also das trifft sicherlich nicht auf die ganze Gesellschaft. Im Gegenteil, das ist im Moment nur eine Minderheit, die sich mit solchen Formen des Wirtschaftens, also mit Leih- und Tauschplattformen im Internet beschäftigt. Aber das ist die, wenn man so will, Avantgarde unserer Konsumgesellschaft. Also so wie es vor einigen Jahren die Lohas waren, also diejenigen, die einen Lebensstil nachhaltiger und biologischer Art propagiert haben, sind es heute diejenigen, die ihre Dinge nicht mehr kaufen, sondern sie ausleihen, mit anderen zusammen nutzen. Dahinter steckt ja auch ein verändertes Verständnis von Sozialität, von Gesellschaft. Man bekommt ja auch Kontakt zu anderen Menschen über solche Nutzungsvorgänge. Wenn ich Kleider austausche, wenn ich meine Schuhe mit anderen Leuten auswechsle, auch wenn ich meine Wohnung anderen Menschen zur Verfügung stelle, komme ich ja mit anderen Menschen in Kontakt. Das heißt, das sind Leute, die auch ein starkes Interesse an anderen Menschen haben. Also es ist sowas wie eine neue Sozialität, eine neue Form von Gemeinschaft, die sich auch bilden kann. Man muss das jetzt nicht übertreiben, aber das ist ja auch ein Effekt dieser Vorgänge durch kollaborative Formen des Wirtschaftens.
Es werden die besseren Menschen dadurch?
Ob sie unbedingt besser werden, weiß ich nicht, aber sie werden auf jeden Fall, wenn man das so nennen will, darin trainiert, mit anderen sich arrangieren zu müssen, auszutauschen, herauszufinden, kann ich den Menschen vertrauen. Diese Vorgänge gehen ja auch mit einem hohen Grad an Vertrauensvorschuss einher. Bei einer Bohrmaschine ist es vielleicht nicht ganz so gravierend, aber wenn ich meine seltene Schallplatte jemandem ausleihe, weil ich da vielleicht eine gewisse Gebühr für bekomme, dann bin ich natürlich darauf bedacht, dass ich da einen vertrauensvollen Menschen finde, der das macht.
Haben Sie eigene Erfahrungen in dem Bereich? Also Professoren können doch oft, wenn sie irgendwo anders lehren, dann in die Wohnung von Kollegen, die man dann zum Beispiel mietet. Das ist ja ein großer Vertrauensbeweis.
Ja, das ist richtig. Aber ich bin, muss ich ganz offen sagen, da wahrscheinlich eher ein altmodischer Mensch. Also ich habe doch noch eher so dieses Faible dafür, dass ich Dinge, die ich benutze, auch besitze. Und deswegen beobachte ich das mit Interesse. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich selber zu dieser Gruppe von Leuten gehöre, die alles und jedes versucht auszutauschen. Bohrmaschine würde ich schon versuchen, ja.
Vielen Dank. Das war Ludger Heidbrink, Professor für praktische Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität. Hier kommt das Adagio G-Moll, bearbeitet für Harfe und Orchester von Tommaso Giovanni Albinioni. Sie hören Xavier de Maistre und das Orchestre Laut del Mondo.